WhatsApp ist, wenn man es als Social Media Kanal sehen will, der größte der Welt, ein ganz privates Umfeld, in das wir jetzt als Publisher mitwirken können. Dementsprechend ist es zum einen kein News-Aggregator. Die Leute abonnieren oder laden sich keine News-App runter, sondern sie haben hier ihren Messenger, können dem Kanal folgen, bekommen dann quasi eine Push-Benachrichtigung, ähnlich wie eine WhatsApp-Nachricht.
Echte Insights aus der Medienbranche. Hier sind deine Innovation Minutes. Direkt aus dem Media Lab Bayern.
Neue Folge, neues Jahr. Ich hoffe, du bist gut in das 2025 gestartet und vielleicht hast du ja auch unsere Special-Folge Best of Leadership in dieser Zeit angehört. Die ist nämlich zum 1. Januar rausgekommen. Das hier ist nun die erste reguläre Folge im neuen Jahr und wir starten mit dem Thema WhatsApp. Ich bin Sabrina Harper, wie gewohnt deine Host in den Innovation Minutes. Wenn man aufs Handy schaut, eine WhatsApp ist immer drauf und im Unternehmenskontext für Medien ist das super spannend geworden. Menschen verteilen Medien zum Beispiel über WhatsApp-Nachrichten. Klar, und seit es die Channels gibt, ist das auch ein Messenger-Dienst, der noch relevanter für Medien geworden ist. Der öffentliche Kanal der Washington Post hat zum Beispiel 3,8 Millionen Abonnentinnen. Und auch hier in Deutschland entdecken Medienmarken die Möglichkeiten von Channels. Die Tagesschau ist bei etwa 1,6 Millionen Abos und auch bei Burda Forward sind die Channels ein wichtiger Baustein geworden. Und deshalb habe ich heute Maximilian Becker hier im Podcast. Er managt die WhatsApp-Channels bei Burda Forward und schauen wir mal, welche Tipps, Tricks und Kniffe er dabei hat. Maximilian, herzlich willkommen hier bei mir im Podcast.
Hi, danke für die Einladung.
Ich habe schon von Channels eben im Intro erzählt. Verrat mir mal, wie viele Channels hast eigentlich du selbst abonniert und welche sind das?
Also man soll ja von seinem eigenen Nutzerverhalten nicht auf das Verhalten der UserInnen schließen. Ich habe auf meinem privaten wie auch auf meinem Diensthandy alle unsere Kanäle abonniert, um dort eben einen guten Überblick zu behalten, was wir hier eigentlich machen. Sehr schwer. Also ich habe neben unseren über 170 Kanälen, die ich überblicke, 2, 3 noch, die ich noch nebenbei angucke.
170 Kanäle habt ihr. Das ist ja der Wahnsinn. Ich meine, das ein oder andere Medienhaus überlegt sich vielleicht, sollen wir auf WhatsApp gehen oder ist gerade gestartet und ihr habt da 170 Channels. Das ist ja mehr als Buchstaben im Alphabet. Wieso 170?
Also wir haben, als dieses Feature von Meta gelauncht wurde, ich glaube vorletztes Jahr, natürlich unsere Markenkanäle erstellt, Focus Online, Chip.de, Bunte.de, TV Spielfilm und Co. und gemerkt, okay, so ein Kanal ist ja relativ schnell erstellt. Sprich, Name eingeben, Bild rein, kleinen Klappentext, Kanalinformationen schreiben. Und dann haben wir natürlich unseren Kontakt zu Meta, können über den Weg die Kanäle schnell und einfach verifizieren. Ein Prozess, den haben bestimmt viele Medienschaffende inzwischen gemerkt, so seine Ecken hat und Kanten. Und haben dann entschieden, naja, warum konzentrieren wir uns nicht lieber auf Nischen, auf Themen, auf tatsächliche Themenbereiche, die den Abonnentinnen vielleicht auch so gefallen würden, abseits der Kanäle. Und so haben wir einen FC Bayern News-Kanal erstellt, wir haben einen Borussia Dortmund News-Kanal erstellt, also rund in der Sportwelt ein, zwei Kanäle, haben zu verschiedenen TV-Formaten wie Dschungelcamp zum Beispiel einen Kanal erstellt, um dann schnell zu sein. Also wir haben gesehen, okay, hier gibt es faktisch noch nichts. Man kann, stand damals, ausschließlich nach Kanälen suchen. Da ist natürlich die SEO-Expertise schnell angesprungen. Okay, lasst uns nach Keywords gehen, lasst uns hier verschiedene Themenbereiche ausprobieren und so sukzessive Kanäle aufbauen und gemerkt, okay, der ein oder andere funktioniert sehr gut, vielleicht können wir dann in die Breite gehen. Das war unser Gedanke dahinter.
Du hast es jetzt eben schon angesprochen, ist SEO-relevant und Themenkanäle. Kannst du da noch mal ein bisschen drauf eingehen? Also wenn man das so nebeneinander legt, zum Beispiel der Kanal Focus Online, der quasi mit der Medienmarke spielt und ein Kanal Fußball oder Beauty oder was auch immer ihr da anbietet. Wo ist denn jetzt da der Unterschied? Warum ist das so relevant, da zu differenzieren?
SEO ist ja in dem Fall das falsche Wort. Das müsste ja eigentlich WhatsApp Engine Optimizing heißen.
Das gibt's ja nicht. Ja, da hast du recht.
Gibt's ja nicht. Aber wir haben uns nun mal überlegt, was sind denn Schlagwörter? Was sind denn Dinge, die Leute dort in diesem Suchfeld eingeben würden? Also was sind die Themen neben unseren Marken, die natürlich auch in WhatsApp gesucht gefunden werden, die wir aber auch auf unseren Inhalten eben anbieten? Aber wir wollten eben tatsächlich herausfinden, was funktioniert alleinig in diesem Produkt. Deshalb haben wir auch gerade zu Beginn keine Werbung für unsere Kanäle auf unserem Produkt gemacht, sondern die tatsächliche Experience, die dort in diesem neuen Feature entsteht, ja, zu sehen, wahrzunehmen. Bayern, FC Bayern, das ist ein starkes Suchwort, das Fans suchen, lieben, liken, abonnieren, solche Dinge, um dann eben auch in WhatsApp dort stattzufinden, weil wir nun mal eine tägliche Berichterstattung rund um die Bayern haben. Da ist das ein guter erster Testcase gewesen.
Bevor wir über Content-Strategie sprechen, noch vielleicht kurz für mich und für uns zur Info. Maximilian, die Channels gibt's ja noch nicht so lange. Dich gibt's schon ein bisschen länger. Wie bist du in dieses Thema reingeschlittert?
Also mein eigentliches Steckenpferd ist Content-Kooperationen. Unser Team hier bei Border Forward im Publisher-Network oder im Partner-Desk hat Co-ops mit verschiedenen anderen Publishern. Also wir eine Art Content-Sharing, die wir betreiben in gemeinsamer Kooperation. Und in unserem Team passt dieses Produkt an sich nicht hinein, weil es ja irgendwo eine Art Social-Media-Bereich ist. Dafür haben wir unser eigenes Team. Aber wir haben uns nun mal überlegt, wir sollten hier mal die Bürokratie hinten anstellen und schnell sein. Und nur so geht's. Und so haben wir auch bei uns im Unternehmen gesagt, okay, wir gründen hier ein Core-Team aus 3, 4, 5 Personen, unabhängig des eigentlichen Arbeitsauftrags, um hier schnell herauszufinden, was es mit diesem Produkt auf sich hat, mit diesem Feature.
Und wo ihr jetzt seid, hast du ja schon verraten. Aber wie spielt das jetzt in die Content-Strategie rein? Also ich stelle mir jetzt vor, ihr habt da einen Channel, FC Bayern oder was auch immer. Was bringt das euch als Border Forward?
Naja, also wir haben zu Beginn natürlich es als Distributionskanal gesehen. Sprich, können wir in einem anderen Feature neben Facebook über Social-Media-Kanäle auch Reichweite generieren, unsere Marke publik machen und neue Nutzerschaften und UserInnen gewinnen. Und das ist quasi die eine Säule. Die andere ist natürlich auch die Page-Views, die Klicks, die wir dann in Form von Link-Posts generieren können. Das ist der Hauptgrund, warum wir das ausprobiert haben und haben dann natürlich auch Learnings gezogen. Sprich, was ist denn eigentlich dieses WhatsApp-Channel? Was ist das überhaupt? Ist das ein reiner Social-Media-Kanal à la TikTok? Ist es vielleicht doch irgendwo ein News-Aggregator? Bilden sich hier kleine Communities, die man möglicherweise auch moderieren muss? Und all solche Dinge haben wir lieber am Produkt gelernt, statt von außen drauf zu blicken und zu warten, bis die Insights kommen. Und dann ist man vielleicht auch schon zu spät dran.
Magst du so ein bisschen Insights mit uns teilen? Also was ist es denn jetzt? Ist es jetzt eine Social-Media-Plattform à la TikTok, wie du es nennst? Oder ist es eine Community-Plattform oder News-Aggregator? Wie würdest du es einschätzen?
Es ist so ein bisschen von allem etwas. Der große Unterschied ist ja, Instagram zum Beispiel als Social-Media-Plattform einen Messenger integriert hat, ist WhatsApp in erster Linie ein Messenger, der jetzt versucht, mit solchen Elementen sich wie eine Social-Media-Plattform auch darzustellen. Vor einiger Zeit wurden ja die Stories zum Beispiel auch gelauncht, dass man ähnlich wie auch in Instagram dort seinen Kontakten in Form von Slides Privates zeigen kann. Und deshalb gibt's hier schon mal quasi eine Art Umdrehung. Also man hat hier keinen Social-Media-Kanal, der dann die Messenger-Funktion hat, sondern einen Messenger. Und wir haben hier mit WhatsApp ein ganz privates Umfeld, in das wir jetzt als Publisher mitwirken können. Dementsprechend ist es zum einen kein News-Aggregator. Die Leute abonnieren oder laden sich keine News-App runter, sondern sie haben hier ihren Messenger, können dem Kanal folgen, bekommen dann ähnlich wie eine WhatsApp-Nachricht, wenn sie die Glocke abonnieren, quasi eine Push-Benachrichtigung über eine Meldung, über eine WhatsApp-Nachricht am Ende des Tages. Man hat in dem Sinne auch keine klassische Community, weil Abonnentinnen ja nicht kommentieren können. Sie können ausschließlich mit Emojis auf Posts reagieren. Sie können Posts teilen, also sharen, was auch für uns ganz spannend ist. Und dementsprechend hast du auch hier eben nicht dieses Umfeld, wie du es in Instagram und Co. hast. Du hast kein Sehen und Gesehen werden. Das ist ja auch eine klare Entscheidung von Meta gewesen, hier privat abonnieren, was dir wichtig ist, und nicht in der Öffentlichkeit. So hast du quasi Teile eines News-Aggregators, Teile einer Social-Media-Plattform und eine Art Community.
Warum ist das Sharen für euch interessant?
Es gibt es ja in dem Sinne noch nicht, aber in WhatsApp viral gehen ist natürlich irgendwo total genial. Sprich, man kennt es ja selbst, man findet ein lustiges Video, teilt es mit seinen Freunden, dann wird es in einem WhatsApp-Chat mit 50 Kumpels irgendwo geteilt und dann neuerdings steht ja auch drüber, mehrfach weitergeleitet. Und solche Dinge sind für uns total spannend. Einer unserer größten Kanäle heißt Achtung Rückruf. ein Kanal, in dem wir quasi den Servicegedanken treiben, bei Produktrückrufen die Menschen in WhatsApp zu informieren. Wenn es einen Rückruf bei Rewe gibt, kann man ihn über WhatsApp sehr einfach mit Menschen teilen, die man kennt, die gerne bei Rewe einkaufen. Und das kann natürlich ein Gruppenchat sein, das kann die Verwandtschaft sein. Und das sind so die Anreize, die ich ganz spannend finde.
Ein anderer Aspekt bei dem Teilen, an den ich denken muss, ist das Stichwort Fake News. Also es ist ja schon erwiesen, herausgefunden, dass sehr viel Desinformation oder Fake News eben im privaten Bereich über Messenger-Dienste geteilt werden. Siehst du da auch große Potenziale, vielleicht auch gegen Desinformation vorzugehen?
Ja, natürlich. Ich meine, wir haben bei uns eine klare Haltung gegen Desinformation, ist klar. Es gibt seit kurzem bei Burda eine publizistische Verfassung, die auch genau das in den Kern setzt. Seriös, richtig und ja, richtig zu informieren, vertrauensvoll. Ich würde sagen, WhatsApp-Channels stehen hier vor denselben Herausforderungen wie alle anderen Social-Media-Plattformen auch. Ein Kanal zu erstellen ist in einer Minute erledigt. Den Link, den Einladungslink zu teilen, ist auch sofort getan. Also natürlich können hier auch Falschinformationen in großer Masse verbreitet werden, wie es in Telegram und Co. auch passiert. Das ist natürlich zwangsläufig gegeben. Man kann unsere Posts sehr einfach teilen mit dem Teilen-Button, aber man nimmt ihn als Ganzes. Sprich, es gibt keine Verfremdung unseres Posts. Wenn ich einen unserer Posts teile, dann so wie er ist, 1:1. Das heißt, die Desinformation kann erst im Nachgang entstehen, sage ich mal, wenn jemand darunter schreibt, so ein Quatsch oder stimmt nicht. Aber hier sehe ich dieselben Gefahren wie überall auch.
Also dann, wenn ich dich richtig verstehe und es auch richtig ableite, bedeutet das ja auch, dass man vertrauensvolle Inhalte besser teilen kann. Weil bisher war es ja eigentlich so, du hast deine Webseite oder was auch immer gehabt, deine Publikationsplattform, und dann hat man da den Link kopiert und in WhatsApp rein und verteilt. Und jetzt sage ich mal, so Fake News waren ja oft, zumindest in der Vergangenheit, auch so Share-Bilder, keine Ahnung, XY hat XY getan, die Grünen wollen Hunde verbieten oder keine Ahnung, was da für Stories immer rumgeistern. Und dann konnte man einfach so einen Sharepick nehmen und auf WhatsApp verteilen. Und jetzt mit den Channels stellt sich das alles nochmal anders auf.
Ja, es kommt natürlich drauf an. Also wir haben bei uns eine Guideline entwickelt, wie Posts auszusehen haben. Und einfach Links reindumpen, sage ich mal, funktioniert am Ende nicht. Das möchten die Menschen auch gar nicht sehen, so unsere Wahrnehmung. Es braucht schon eine Art Klappentext drumherum, ein Hi, hast du schon gesehen, oder kurze Info, was jetzt da in dem Link folgt. Niemand folgt gern einfach irgendwelchen Links. Und so gibt man dem Ganzen natürlich erstmal einen Rahmen auch, sodass wir zumindest kurze Informationen darüber geben, was sich jetzt in diesem Link eigentlich verbirgt, den wir hier teilen.
Wie sieht denn ein guter Klappentext aus in so einem WhatsApp-Channel? Also was für einen Umfang hat der? Weil man kennt das ja zum Beispiel noch von X, beziehungsweise als es noch Twitter war, mit Zeichen, die vorgegeben sind. Wie ist das bei WhatsApp? Was ist da klug? Wie lang sollte man sein?
Also unsere Erfahrungen zeigen ähnliches Verhalten wie im Messenger, im Chat mit Freunden. Wer ellenlange Texte schreibt, die liest ja keiner gerne. Wer ständig in die Gruppe reinpostet, diese Gruppen stellt man stumm oder man tritt ihn aus, wenn es nicht gerade der Familienchat ist. Da kann man ja nicht einfach austreten, aber solche Kanäle werden dann auch deabonniert, wenn man spammt, sage ich mal. Am Ende muss man die Schere finden zwischen, ich will hier News verbreiten, ich will Klicks, ich will irgendwo Page-Views generieren und ich will aber die Menschen auch in dem Produkt erreichen, in dem sie sich aufhalten, nämlich in einem Messenger. Dementsprechend sollte ein Post nahbar sein, er sollte authentisch sein, es muss eine Art Persönlichkeit drinstecken, eine Art Selbstdarstellung, ein Hi, liebe Taylor Swift-Fans, habt ihr schon gehört, das einer unserer größeren Kanäle. Es muss eben ein Messenger-Niveau haben. Und gleichzeitig soll das Ganze auf den Punkt kommen, also dass man auch diesen Service-Gedanken treibt. Also sprich, wenn ich einen Produktrückruf in unserem Achtung Rückruf für Kanal poste, dann sollte ich nicht um den heißen Brei rumreden. Ich sollte auch kein Clickbait betreiben. Ich sollte das Produkt zeigen und gucken, Achtung, Produkt X ist zurückgerufen, weil viel mehr braucht es dann auch am Ende nicht. Also es kommt natürlich immer auf den Kanal drauf an, den man betreibt. Wenn man wirklich einen News-Kanal treibt, dann kann auch der Post etwas länger sein, aber am Ende ist es so dieser Mix. Man sollte sich im Hinterkopf behalten, man schreibt jemanden eine Message über WhatsApp und man möchte natürlich auch informieren.
ist es sinnvoll, Dinge zu vermischen? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin jetzt irgendein Medienhaus und mache so einen Channel auf und kann es mir vielleicht nicht leisten, 170 Channels zu betreiben, sondern ein oder zwei. Macht es Sinn, dass ich da, keine Ahnung, reinposte? Wetter, Verkehr, Promi-Nachrichten, Politik, Wirtschaft und Haustier-Nachrichten?
Ich kann ja nur aus unserer Erfahrung sprechen und ich würde sagen, nein. Also so ein allerlei Kanal, der mal Wetter und mal Ukraine-Krieg behandelt, das wird dem Produkt meiner Meinung nach nicht gerecht. Wir haben uns eben auch auf Themenkanäle, auf klare Nischen spezialisiert und konzentrieren uns darauf auch. Das heißt, jeder Post muss da auch reinpassen. Es muss zu dem passen, was drüber steht, wie dieser Kanal heißt. Naja, ich meine, man weiß es ja selbst, was abonniert man? Möchte man jetzt jeden Tag aufs Neue nicht wissen, was einen erwartet, oder möchte ich wirklich einfach zu meinem Lieblingsverein Borussia Dortmund täglich eine News haben?
Ich möchte dann nochmal den Finger in die Wunde legen. Ich glaube, es ist nämlich ein wirklich wichtiger Aspekt, weil als erstes würde man ja dazu tendieren, so einen WhatsApp-Kanal so zu nennen wie das Medium. Also der Radiosender XY würde den XY nennen, der Fernsehsender XY nennt ihn XY. Ist eine Möglichkeit, aber ist wahrscheinlich nicht so klug, um neue Leute zu erreichen? Fragezeichen.
Das ist die Frage, welche Nutzerschaft man auch erwartet. Also wenn ich eine Medienmarke habe, die einen eher kryptischen Namen hat, werden ihn auch nur die Leute dort suchen, die die Marke schon kennen. Um dann in diesen neuen Buckets, die es jetzt in WhatsApp gibt, sprich die größten Kanäle im Bereich Lifestyle, die größten Kanäle im Bereich Unternehmen und so weiter und so fort, dort muss man nun mal erst seine 100.000 Abonnentinnen aufbauen, um dann dort direkt gesehen zu werden. Ansonsten, Stand jetzt zumindest, kann man nur gesucht und gefunden werden. Das heißt, es muss schon irgendwo eine Art Nebeninformation geben zum Markennamen. Gleichzeitig haben wir aber die Erfahrung gemacht, zu viel ist auch nicht gut. Wir haben zum Beispiel rund um Gaming über die Chip, unser Tech-Magazin, Kanäle erstellt, zum Beispiel zu Fortnite. Der Kanal heißt Chip, schräger Fortnite, News, Tipps und Tricks. News, Tipps und Tricks kann ich mir im Namen eigentlich sparen, weil es ist ja klar, dass dort News, Tipps und Tricks stattfinden können. Gleichzeitig beschränke ich mich ja damit auch. Man sollte natürlich den perfekten Mix finden zwischen, was ist mein Markenname, was möchte ich eigentlich, möchte ich ein Thema bespielen oder möchte ich mich als Marke auch positionieren, und dann in der Kürze liegt die Würze, das richtige Keyword ist spielentscheidend meiner Meinung nach. Und Zusatz noch, zu Beginn durften Kanäle auch von Publishern auch markenunabhängig benannt sein. Das heißt, wir profitieren hier auch von unserer Geschwindigkeit zu Beginn, deshalb heißt unser Rückruf für Kanal auch nur Achtung Rückruf. Dann Ansage von Meta oder dann kam quasi die Richtlinie, ein Publisher muss seinen Namen vorweg schicken. Deswegen Chip Schräger oder Focus Online Schräger, Kanalname. Das war für mich zu Beginn ein bisschen herausfordernd, weil es uns natürlich beschränkt. Wir können nicht mehr aus unserem gesamten Spektrum der Border Forward uns bedienen, wenn wir einen Kanal bespielen. Wir müssten ja streng genommen uns auf die eine Marke konzentrieren. Gleichzeitig ist es ein Riesengewinn, eine Riesenchance, seine Marke mit einem Thema zu connecten. Focus Online Formel 1 News zum Beispiel. So entsteht ja ein total spannender Branding- und Marketing-Effekt auch.
Und eine Community.
Genau, und das kommt noch dazu.
Du hast jetzt schon öfters erwähnt, ihr habt das ja relativ früh angefangen und aufgemacht und in der Zwischenzeit haben sich halt einige Richtlinien verändert und du hattest es einmal kurz anklingen lassen. Ich habe davon auch schon gehört, aber für alle, die es vielleicht noch nicht wissen, es ist so, dass man da jetzt eine Verifizierung braucht. Mhm. Und die hat's in sich, zumindest zeitlich.
Ja, also diese Verifizierung gab es von Beginn an. Sprich, wenn du einen Kanal erstellst, dann ist der erstmal unsichtbar. Dann kann der nur gefunden werden von Personen, die den Link haben. Um dort öffentlich dargestellt zu sein und auch über die Suchfunktion gefunden zu werden, braucht man eben eine Verifizierung. Und hier haben wir das Glück, dass wir seit Jahren schon mit Meta zusammenarbeiten, dank unserer Facebook-Social-Media-Strategie. Und dort waren die Wege kurz. Sprich, wir haben mit unserem Kontakt gesprochen. Wir möchten diese Kanäle verifiziert haben. Natürlich schickt sie uns in der Liste und 3 Tage später waren sie online. Das Ganze ist natürlich größer geworden und wir haben auch nicht mehr in dem großen Stil täglich Kanäle übermittelt. Und diesen Prozess sehen wir bei uns nach wie vor laufend natürlich. Also Kanäle, die wir übermitteln, werden auch verifiziert. Aber ich weiß es von vielen Marktbegleitern, dass sie dort Na, vor verschlossene Türen würde ich nicht sagen, aber vor so halb, nur so halb geöffneten Türen stehen, weil dieser Verifizierungsprozess natürlich eine Einbahnstraße ist. Also du möchtest den Kanal verifiziert sehen und kriegst vielleicht keine Antwort.
Oder sehr zeitverzögert ja. Antworten, also nach Wochen, habe ich gehört.
Exakt.
Du hast jetzt auch schon erwähnt, dass ihr eben langfristig mit Meta schon zusammenarbeitet und da eben einige Erfahrungen sammeln konntet. Meta ist aber nicht Boda Forward. In diesem Fall. Meta ist eine eigene Firma. Macht man sich da nicht so ein bisschen auch abhängig, dieses Problem, das man eben auch schon kennt von Social-Media-Plattformen, dass man da auf sich auf Drittanbieter verlässt und ja, die sagen dann an, wie es geht.
Ja, natürlich. Also totale Abhängigkeit. Wie wir ja auch in Google Discover total abhängig davon sind, was Google da eigentlich macht. Und Core-Update ändert wieder alles. Deshalb haben wir gesagt, was können wir denn beeinflussen? Na gut, wir können beeinflussen, auf welche Pferde wir setzen in WhatsApp. Sprich, die Breite der Kanäle, die Insights, die wir sammeln, die Hypothesen, die wir aufstellen und dann die Learnings ziehen. Und wenn Meta von heute auf morgen entscheidet, WhatsApp-Channels ist gescheitert, na gut, dann ist es nun mal gescheitert. Deshalb haben wir natürlich auch nicht alles darauf gesetzt. Deshalb haben wir das Thema WhatsApp bei uns auch unterschwellig im Unternehmen getrieben. Sprich, wir haben das nebenbei gemacht. Also die Personen, die mit mir in diesem Core-Team sitzen, haben natürlich auch noch ihre anderen Aufgaben. Wir schauen uns nach wie vor an, was es mit dem Produkt auf sich hat. Es ist nach wie vor eine große Zukunftswette, die irre aufgehen kann. Wenn zum Beispiel die Kanäle in derselben Liste landen wie die Chats, dann spart man sich eine Hürde. Das ist könnte ein Riesenunterschied sein, wenn das Meta machen möchte. Und wenn nicht, dann haben wir natürlich bis dahin ein neues Produkt ausprobiert.
Was habt ihr denn für Ableitungen bis jetzt ziehen können? Also zumindest die du mir verraten kannst. Gibt es neue Dinge, die ihr entdeckt habt quasi oder die ihr für euch abgeleitet habt aufgrund der Channels und wie die benutzt werden?
Die ersten Hypothesen sind nach wie vor weniger ist mehr. Wer 10-mal am Tag da reinpostet, braucht nicht erwarten, dass alles in gleicher Masse wahrgenommen wird. Wir nehmen wahr, dass gerne am Wochenende nochmal zurückgescrollt wird. Also es wird wie eine Art Feed wahrgenommen. Stichwort Rezeptekanal. Ein Rezept wird ja nicht alt. Dementsprechend kann ich auch nach 3-4 Tagen nochmal gucken, was es so gab. Und da lohnt es sich eher auf weniger Posts zu setzen. Das ist unsere klare Wahrnehmung. Also die CTR steigt, wenn man nicht zu oft reinpostet. Auch
die Click-Through-Rate meinst du?
Genau, die Click-Through-Rate. Wie wir dann am Ende auswerten können, sehen wir auch, es muss nicht 5-mal am Tag ein Post sein. Es gibt auch von Meta-Richtlinien 3-mal am Tag reicht, sage ich mal. Muss auch nicht zwingend sein. Also Qualität vor Quantität. Auch wenn mal eine Woche nichts passiert, freuen sich die UserInnen, wenn dann wieder was kommt, was dann auch gut ist. Ja, wir haben gemerkt, dass Evergreens grundsätzlich besser funktionieren als News. So eine Bayern-News ist halt auch mal 3 Stunden später schon veraltet. Wer dann 3 Tage später in den Kanal reinschaut, sieht vielleicht, wenn er noch nach oben scrollt, Dinge, die vielleicht gar nicht mehr korrekt sind. Und dann eben die Learnings, wie man einen perfekten Post aufsetzt. Also kurz, prägnant, exklusiv. Den Menschen fällt auch auf, ob man nur Copy und Paste macht oder ob man wirklich einen Post geschrieben hat für den Kanal. Das sind so die Learnings, die ich gern teile.
Das klingt jetzt nach sehr viel Aufwand. Ist das so oder gibt's da Tricks? Also du sagst, Copy-Paste kommt nicht so gut an. Wie macht ihr das, dass ihr, ich meine, das sind 170 Kanäle?
Also wir haben sehr schnelle Prozesse entwickelt. Sprich, ein Post ist eigentlich in 10 bis 20 Sekunden erstellt. Wir haben einen Inhouse-Shortener, der den Link direkt mit den passenden Parametern ausstattet, dass wir sie tracken können, der daraus einen Shortlink generiert. Wir können auch mit Hilfe von KI eine Art vorgefertigten Post generieren, der dann nur noch gefeintuned werden muss. Und so passiert das Ganze ganz schnell. Wir arbeiten parallel natürlich auch an einer Art Vollautomatisierung, sprich, sobald eine News bei uns veröffentlicht wird, wird sie auch automatisch in WhatsApp publiziert oder eine Art Vorplanung. Das sind alles Dinge, die wir drumherum machen, weil wir eben von Beginn an gemerkt haben, es darf nicht zu lang dauern, dafür ist das Produkt noch zu neu und zu wenig ertragreich. Wir müssen schauen, dass wir Wege finden, wie wir schnell posten. Also eine WhatsApp-Nachricht bereite ich ja auch nicht auf. Ich schreibe jemanden. Und so in der Art sollte es hier auch funktionieren, sonst lohnt sich's nicht.
Wie ist deine Einschätzung, die Channels, wie wird's mit denen weitergehen? Also einen Wunsch hattest du ja schon geäußert. Wohin glaubst du, entwickelt sich die Channels?
Das ist das Schöne an sowas Neuem, man weiß es nicht. Und man muss eben mit den Herausforderungen wachsen oder es auch sein lassen. Also wir haben natürlich auch schon Kanäle, da sage ich, das lohnt sich nicht. Da müssen wir entweder warten oder sein lassen. Man weiß nicht, was Meta damit vorhat, was aus den Channels wird. Es gibt eine klare Bewegung in der Welt weg von toxischen Oberflächen hin zu Feelgood oder auch Good News. Good News müssen ja nicht nur Feelgood-Content sein. Es kann ja auch einfach konstruktiv gut sein und mir in meinem Leben weiterhelfen, auch wenn die Situation schlimm ist. Wir müssen schauen, was WhatsApp vorhat. Ich weiß nur, es ist die wichtigste und größte App der Welt. Wir haben hier einen Fuß in der Tür und ich kann mir alles vorstellen. Ich kann mir auch vorstellen, dass es so, wie es ist, bleibt. Dann werden wir weiterhin an schnelleren Prozessen arbeiten und spitze arbeiten. Und es lohnt sich für uns zumindest auch jetzt schon.
Daraus leite ich ab oder höre ich raus, für Medien lohnt sich das auf jeden Fall.
Das ist immer eine Frage. Also man müsste sich so eine Art Venn-Diagramm basteln. Auf der einen Seite, was habe ich eigentlich? Auf der anderen Seite, was sind eigentlich WhatsApp-Channels? Also dieser Mix aus Social Media, aus Evergreen, Feel-Good-Content, der gut ankommt, Fanservice oder genereller Service-Gedanke und wo habe ich Überschneidungen? Wo kann ich den passenden Inhalt bieten und wo passt das Ganze auch zum Produkt WhatsApp zusammen? Influencer sind zum Beispiel ein Riesenthema in WhatsApp. Bin ich als Medienhaus bereit, Personenmarken aufzubauen? Kann ich die dort auch platzieren oder sollte ich das vielleicht lieber auf einer anderen Plattform machen? Das könnte eine Erweiterung sein.
Kurze Rückfrage dazu, dass wir dich richtig verstanden haben. Mit Influencer meinst du jetzt aber nicht einen Drittinfluencer einzukaufen, sondern Personenmarken. Das heißt, jetzt indem wir der Maximilian von Burda Forward, das ist dein WhatsApp-Kumpel und der bespielt dich im Channel Games, Rezepte, whatever.
Also wenn es sich für ein Medienhaus lohnt, einen Dritten mit ins Boot zu holen, der dann über WhatsApp rückwirkend auch Werbung für die eigene Marke macht, kann sich das schon lohnen. Aber ich meinte eher an so etwas, ich habe einen Experten für Finanzen, für Ernährung, dann kann diese Person vielleicht auch mit Namen und mit persönlichen Posts auftreten. Das würde dem Produkt deutlich gerechter werden. Also wenn man in die Top 100 Kanäle schaut, dann findet man sowas wie die Ernährungsexperten, die dort auch mit ihrem Gesicht auftreten. Also weg vom unsichtbaren Irgendwas, das hier News verbreitet, hin zu, guck mal, das bin ich, das kommt hier sehr gut an. Das könnte man natürlich machen. Und dann ist natürlich auch die Frage, wenn ich eine klare Nische habe mit meinem Medienhaus, kann ich da einen Kanal bespielen oder kann ich 10 oder kann ich 100? Für uns lohnt es sich, weil wir eben die Chance haben, in die Breite zu gehen und dann wiederum spitz werden zu können auf die, die sich lohnen. Weil noch gibt's keine Nische, die immer klappt. Das gibt's nicht. Deshalb haben wir zum Beispiel auch Handygames ausprobiert als Kanäle und da ein, zwei gefunden, die total gut klappen oder Gaming generell. Also es ist einfach eine Frage, möchte ich meine Marke bei einer jungen Zielgruppe platzieren? WhatsApp ist, wenn man es als Social-Media-Kanal sehen will, der größte der Welt. Ich erreiche eigentlich alle Zielgruppen. Das ist dann die Frage, die man sich stellt dahinter.
Maximilian, ich sage auf jeden Fall danke, dass du uns mal in deine Erkundungstour hast reinschauen lassen.
Ja, gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Das war jetzt mal so ein erster Einblick in die Möglichkeiten von WhatsApp-Channels. Wer Maximilian kontaktieren will, ich habe noch mal Kontakt in die Shownotes gepackt und jetzt bin ich gespannt. Wirst du auch einen WhatsApp-Channel aufmachen oder hast du schon einen WhatsApp-Channel und widersprichst komplett oder hast jetzt immer mit dem Kopf genickt? Lass es mich doch wissen und lass mir einen Kommentar da, zum Beispiel auf Spotify. Das war's für heute mit den Innovation Minutes zum Thema WhatsApp-Channels und Medien. Mein Name ist Sabrina Harper und wir hören uns ganz bald wieder. Und bis dahin wünsche ich dir viel Erfolg bei allem, was du tust.
Das waren deine Innovation Minutes, direkt aus dem Media Lab Bayern. Du willst mehr? Dann besuche uns auf media-lab.de und starte dein eigenes Projekt.
Last but not least. Dieser Podcast ist möglich, weil wir tolle Unterstützer und Unterstützerinnen haben. Besonderer Dank geht an die Staatskanzlei Bayern, die Bayerische Landeszentrale für neue Medien, BLM, und natürlich an meine Kollegen und Kolleginnen in der Medien Bayern.